Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Es ist 19.05 Uhr, Montag, der 15. September. Ich habe ein bisschen geflunkert, jetzt guck nicht so kritisch auf die Uhr, Florian. So, und wir sprechen gemeinsam in der Altstadt über das Spiel Mainz 05 gegen die Dosen aus Leipzig. Ich bin nicht alleine da, mein Name ist Jan Budde und ich habe ihn schon angekündigt. Dr. Florian Schlecht von der Allgemeinen Zeitung ist auch wieder dabei.
Ja, das Doktor ist sehr nett, ja, muss jetzt nicht sein tatsächlich, ja, also ein Freund von mir hat tatsächlich mal Ärger bekommen, weil er bei lustigen Taschenbüchern tatsächlich einen Doktortitel angegeben hat, den er dann aber nicht trug, also muss man vorsichtig mit sein tatsächlich.
Ja, du hast so einen leichten Hang zur Kriminalität, das wissen die wenigsten.
Ja. Aber ich sag mal so, lustige Taschenbücher mit einem Doktortitel zu lesen, finde ich, das hat auch irgendwie Charme.
Also es ist auch so eine Frage, stell dir mal vor, eigentlich eine geile Frage. Welche Straftaten hast du begangen, die total peinlich sind und für die man eigentlich keine Straftaten bekommen sollte? Müssen wir eigentlich mal ein Spieler-Ranking irgendwie mitmachen? Und damit gucke ich zu meinem kreativen Pendant gegenüber sitzen von mir, meine Ehefrau Felicitas Budde. Hallo.
Hallo, ich bin straftatenfrei, aber ich wüsste, was Adam Solloy darauf antwortet. Er würde sagen, ich bin besoffen E-Scooter gefahren.
Das sollte man aber tatsächlich nicht tun. Das ist ein Eingriff in den Straßenverkehr. Das ist hochgradig gefährlich, Kinder. Lass das sein.
Ich muss jetzt aber ein Geständnis machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das tatsächlich verjährt ist. Ganz straftatenfrei bin ich tatsächlich nicht. Da sind wir wieder beim Thema lustige Taschenbücher. Ich habe wirklich mal mit 6 oder 7 Jahren im Laden eine Beilage der Mickey Maus mitgehen lassen. Und also ich war wirklich ich war auf dem Weg zur hochkriminellen Karriere, hab dann aber in der Nacht danach geträumt unter Tränen, dass mich die Polizei zu Hause abholt und ich verhaftet werde. Und ich bin so traumatisiert aufgewacht, dass ich danach nie wieder etwas gemacht habe. Also das schlechte Gewissen durch diesen Traum, das trägt sich bis heute.
Das hättest du jetzt nicht in einem Fußball-Podcast erzählen sollen, wo die Polizei natürlich ganz genau zuhört. Und das nächste Mal wird der Journalist Florian Schlecht auf der Pressetribüne nach Pyrotechnik durchsucht.
Oder nach Mickey Maus Beilagen.
Das ist viel wichtiger.
Demnächst Pyrotechnik im Mickey Maus Heft. Eigentlich schön, dass wir lachen können, denn die Situation ist ja eigentlich irgendwie gerade ein bisschen, ich sag mal, die Stimmung ist gedämpft. Aber bevor wir über dieses Spiel reden, würde ich gerne über ein paar andere Sachen reden. Wir müssen nämlich alte 05er in der Bundesliga willkommen heißen. Da ist einmal Kaspar Hjulmand, der bei Leverkusen Erik ten Hag beerbt. Liegestützen wird er wohl keine machen lassen, habe ich gehört. Was sagen wir dazu?
Ich habe die Woche erstmal ein witziges Video gesehen, wo die sich alle abgeklatscht haben und dann weitergelaufen sind. Also die Stimmung scheint direkt ganz gut gewesen zu sein, nachdem Erik ten Hag weg war.
Sie hatten die Hände frei, sie mussten keine Liegestützen machen, ja.
Ansonsten finde ich eine der spannendsten Trainerverpflichtungen seit langem, weil bei Jomand kennt man eigentlich so eine Bundesliga-Station, das ist Mainz 05, das ist aber schon verdammt lange her und ist ja damals letztlich auch aus dem Grunde heraus gescheitert, dass man ihm fehlenden Pragmatismus vorgeworfen hat im Abstiegskampf, weil er von seinem Ballbesitz Fußball nicht Abstand nehmen wollte und wohl auch bereit gewesen wäre, in die zweite Liga abzusteigen, das lieber als einen zweckmäßigeren Fußball zu spielen. Aber seitdem ist jetzt ja auch viel Zeit vergangen. Ich finde auch, dass er als dänischer Nationaltrainer da sehr pragmatisch geworden ist. Finde ihn als Typ auch spannend und bin auch sehr gespannt, wie er sich in Leverkusen entwickelt.
Man sollte diese Zeit bei Mainz 05 jetzt aber auch nicht zu negativ sehen, denn am Anfang hat er uns immerhin auf Platz 3 geführt und das war ein sehr guter Saisonstart, anders als jetzt zum Beispiel.
Ja, das wird ja immer rangezogen, wenn das Thema Hjulmand aufgegriffen wird in allen möglichen Runden, dass das bei Mainz 05 ja gar nicht so schlecht war, wie man meinen möchte. Aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem, finde ich, aus Leverkusener Sicht, wer hat den ten Hag eingestellt, dass man nach zwei Spieltagen feststellen muss, es menschlich ist, ist es das nicht. Also es ist so ein bisschen wie Love is Blind und dann hast du geheiratet und dann sagst du nach einem halben Jahr, naja, also dann lassen wir uns lieber scheiden. Dann nehme ich den Dänen, aber jetzt mainzifizieren wir die Liga weiter und Gladbach hat ja direkt noch nachgelegt heute.
Ja, Gerardo Seoane ist Geschichte am Bökelberg. Stattdessen ist dort jetzt U23-Trainer interimsweise an die Seitenlinie gewechselt mit dem Namen Eugen Bolanski. Den sollte man in Mainz auch gut kennen, den Mann. Habe ich noch sehr gute Erinnerungen dran. Toller Spieler.
Ja, und als Trainer, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Also mir hatten schon Düsseldorfer Journalistinnen und Journalisten im vergangenen Jahr erzählt, dass er schon so als heißer Kandidat gilt, falls Seoane mal entlassen wird. Seoane war ja quasi jedes Quartal gefühlt irgendwie immer gefährdet rausgeworfen
zu werden. Gefühl jede Halbzeit.
Genau. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, wenn Eugen Polanski jetzt einen guten Start hinlegt, dass es vielleicht sogar eine Dauerlösung wird. Ich hoffe jetzt natürlich, wenn der Podcast dann erscheint, dass da nicht schon irgendein anderer Trainer verpflichtet worden ist. Dann habe ich das natürlich nie behauptet.
Aber am Ende ist es das Mainzer Modell und er ist Trainer auf Zeit bis auf Weiteres. Und dann gucken wir mal, wie lange bis auf Weiteres geht.
Bis auf Weiteres haben wir aber auch einen Sieg an dem Wochenende zu verbuchen. Und zwar haben die Mainz 05 Damen die Eintracht 2 zu Hause 3-0 verhauen. Und wir zwei, Felicitas, wir waren vor Ort. Und es hat sich richtig gelohnt. Samstagmorgens, also beziehungsweise vormittags, aber ich sage jetzt mal aus studentischer Sicht, morgens um 11 Uhr am Bruchweg. Geiler Vibe, sowieso immer. Paar nette Leute gesehen, schönes Fußballspiel gesehen, die Eintracht verhauen. Und danach hat es sich echt angeboten, eine Pizza essen zu gehen und dann zu den Herren zu gehen. Also ich hatte richtig Spaß bei den Damen.
Ja, und ich war traurig, dass klar war, dass wir es nicht zu den Herren schaffen, weil ich finde, dann so einen ganzen Tag mit Mainz 05 Fußball zu gestalten, das hat ja auf jeden Fall was. Und es ist halt auch wirklich, dass man sagt, man hat einen Samstag in Mainz, man spielt zuerst gegen die Eintracht und dann gegen die Dosen, erst im Bruchweg, dann in der Arena. Da hätte man aus Vereinssicht, glaube ich, wirklich noch mehr draus machen können, weil im Endeffekt waren, glaube ich, 250 ZuschauerInnen da. Es war jetzt nicht super voll, aber die Leistung war absolut überzeugend und der Saisonstart der Damen, das haben wir auch letzte Woche, hat das Nils wirklich auf den Punkt gebracht in seiner Fankolumne. Der wurde ein bisschen verschlafen, auch so ein bisschen in der Stadt. Ich meine, jetzt haben die Mädels zwei Saisons gebraucht, um aufzusteigen, sind einmal ganz knapp gescheitert und spielen jetzt zweite Liga. Und was passiert? Es gibt noch kein Mannschaftsfoto. Wir haben dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt und da wird nicht richtig die Werbetrommel für gerührt. Also ich finde, der Verein kann sich ruhig noch so ein bisschen an diese Zweitliga-Atmosphäre gewöhnen und da ein bisschen mehr tun.
Ein bisschen mehr ist gut. Also ich erinnere mich ja noch an letzte Saison. Da war die E-Sport-Saison schon lange Geschichte und man hat trotzdem noch irgendwelche alten Tore rausgekramt in der Halbzeit, anstatt einfach mal ein paar Tore von den Damen zu zeigen, die auch noch gespielt haben. Oder von mir aus auch gerne ein paar Handballtore von den Dynamites oder von mir aus auch eine gelungene Tischtennispartie, einen guten Ballwechsel, ist mir ja egal. Aber da gibt es viel mehr Möglichkeiten und ich weiß auch nicht, was so schwer sein soll, an einem Spieltagskarussell, wo ich einfach mal einen möglichen Ablauf für Mainz 05 Interessierte aufzeichne. Achtung, wir fangen an, Marktfrühstück um 8, dann sehen wir uns um 11 Uhr am Bruchweg auf dem Frikadellenbrötchen. Danach geht es rüber, Pizza essen im King Park Center und von da aus Fußwegs, Verdauungsspaziergang über den Campus in die Arena, wo wir die Dosen zertreten. Wo ist das Problem? Also kann mir keiner erklären, dass das jetzt sonderlich kompliziert ist. Würde ich mir wirklich viel mehr wünschen. Toller Verein, tolles Angebot, dann präsentiert das doch auch so. Und ich habe echt Bock. Mich würd interessieren, was diese geile Social-Media-Abteilung aus dieser Damenmannschaft macht, weil die bieten eigentlich so viele Charaktere und so viele tolle Spielzüge auch an und so viele tolle Geschichten, die man über sie erzählen kann. Das kannst du echt mal ausschlachten.
Und sie sind ja auch richtig gut in die Saison gestartet, muss man sagen. Also es sieht ja schon sehr, sehr früh danach aus, als könnten sich die Mainzerinnen auch in der zweiten Bundesliga etablieren als Aufsteigerinnen. Also sehr, sehr guter Start. Ich glaube, jetzt schon 4 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, wenn ich es richtig gesehen habe, nach 4 Spielen. Das ist schon mal ein Top-Saisonstart. Und ich glaube, also mindestens Zweitliga-Fußball werden wir in den nächsten Jahren häufiger sehen.
Ja, und sie haben bereits gegen Meppen und gegen Sand gespielt, was wirklich gute Gegner sind. Und das sieht wirklich vielversprechend aus, ohne dass man jetzt Riesenambitionen da weckt. Aber sie könnten schon da oben auch anklopfen, um mal für ein bisschen Euphorie zu sorgen.
Ja, und man kann halt dabei sein, ne? Also ich denke mir, dass das Spiel jetzt zu Hause gegen die Eintracht war so das beste Ding, um zu sagen, hier, wir haben jetzt alle gerafft, Mainz 05 Spiel, zweite Frauen, Bundesliga, wir sind dabei, wir gehen alle ins Stadion. Und da geht es ja jetzt eigentlich auch nur darum zu sagen, man macht mal ein bisschen Lärm für unsere Damenmannschaft. Da haben wir noch nicht darüber gesprochen, wie die Trainingsbedingungen für die Damen sind. Die haben jedes Ligaspiel auf dem Rasen und haben keine einzige Rasentrainingseinheit in der Woche. da ist einfach das Ding, wenn du als Verein sagst, ich mache Frauenfußball, dann musst du es halt auch wirklich ernst meinen und kompetitiv da rangehen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass mit nur Kunstrasen-Trainingseinheiten du kompetitiv in einer Rasenliga starten willst.
Nee, und es gibt einen Gegenentwurf, wie das bei Bundesliga-Mannschaften auch anders gehandhabt wird. Also es gibt einige Gegenentwürfe. Neulich durch die Medien ging, wie Union Berlin beispielsweise damit umging, kann man sich mal durchlesen. Man kann an Union Berlin sehr viel kritisch sehen. Dieser Umgang ist allerdings sehr gut und hochprofessionell. Und ich finde es eigentlich cool, wenn unser Verein da noch etwas mehr machen würde. Und wo wir schon von mehr machen sprechen, man könnte zum Beispiel auswärts fahren und das nächste Spiel ist gar nicht so weit weg. Es ist quasi für dich, Felicitas, ein Heimspiel. Die Damen treten an gegen Andernach, in Andernach, am Sonntag um 14 Uhr. Lohnt sich doch eigentlich, fährst du hin?
Ich finde Andernach super. Ich bringe die ganze Family mit. Wir werden da den Platz stürmen. Nein, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, einfach zu sagen, die Frauen...
Dann hättest du auch deine erste Straftat, glaube
ich. Oh ja, das wäre nicht aber eine coole Straftat. Das
also
wäre so eine
Partygeschichte. Also ich bin Hooligan beim Frauenfußball.
Mit der ich super gerne angehen würde. Das erste Mal wurde ich eingebuchtet, weil ich einen Platzsturm beim zweiten Frauenfußball-Bundesliga gemacht habe.
Also ich sag mal so, das sind irgendwie bei uns alles keine Geschichten, mit denen wir im Knast jetzt im Ranking ganz oben stehen würden.
Meinst du?
In der Anerkennung.
Street Credibility ganz low. So auf Bordsteinniveau ungefähr. Und damit ein Übergang zu den amputierten Fußballern. Die haben nämlich die Spieltage 7 und 8 2025 in Simsheim, ist auch schön. Ich war noch beim Balkon, ich weiß noch, bei der Stufe und Sims und so. Naja, egal. Am 20. und 21. September in Simsheim, Samstag um 17 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf und am Sonntag gegen den HSV. Herr Dr. Schlecht, sehen wir Sie dort?
Nee, ich schaff's tatsächlich auch nicht, ja, weil ich jetzt am Wochenende tatsächlich nach Augsburg fahre. Ja, wird auch ein ganz spannender Ritt, weil ich mir irgendwie einen ganz krummen Zug da in aller Herrgottsfrühe rausgesucht habe und erst, glaube ich, nach 1 Uhr wieder zurück in Mainz sein werde.
Also du trainierst schon für die Europareise in der Conference League?
Ein wenig. Also ich glaube, es gibt wirklich Reisen, zu denen man da dann deutlich schneller mit dem Flug kommt. Ja, aber ich fahre halt einfach gerne Zug und
eine Reise ins Römische Reich dauert schon mal so eine Zeit.
Ja, ein
Augsburg
wenig,
ist die kleine Walachei von Deutschland, oder was?
Ja, Bayern ist ein großes Bundesland und ich glaube, dann werde ich am Sonntag sehr, sehr müde sein. Deswegen schaffe ich es jetzt tatsächlich nicht, aber Bewunderer, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, auf jeden Fall die Arbeit, die dort geleistet wird. Das ist ja auch ein Fußball, den man wirklich fantastisch sich angucken kann, ja. Und wenn man halt überlegt, welche auch Krankheitsgeschichte, welche tragische viele Spieler oder Spielerinnen dort haben, ist es umso bewundernswerter. Also wenn man sieht, wie die mit dem Ball umgehen, wie technisch herausragend das einfach ist.
Wir hatten ja das Glück in der Sommerpause, wir waren eingeladen im Saarland für einen Fanclub und Stefan als gebürtiger Saarländer, der Kapitän unserer amputierten Mannschaft, ließ sich natürlich auch nicht lumpen, da mal vorbeizugucken und hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und auch erzählt und er ist ja auch Kapitän der Nationalmannschaft und wir haben ja auch zumindest bis letzte Saison die einzige Frau im Team gehabt. Also Mainz 05 macht da einfach eine großartige Arbeit und wenn die dann quasi ihre Ligaspiele auf ein Wochenende legen und ich sag mal, bei den Frauen haben wir gesagt, Andernach ist nicht so weit, Sinsheim ist ja jetzt auch nicht so super weit. Oder
nee, der Parkplatz ist auch quasi am Spielfeldrand, das ist auch noch sehr praktisch.
Von daher kann man sich mal überlegen, ob man sich vielleicht ein Alternativprogramm, wenn Mainz schon eh nicht zu Hause spielt, dann muss man ja irgendwas machen.
Irgendwie muss man den Verein supporten. Die Spielerin, von der du sprichst, Nicola Roos, und Stefan sagte, da sie auch die einzige Dame in der Bundesliga ist, aber es gibt die Möglichkeit, Mixed zu spielen, sie ist eigentlich auch, wenn er international guckt, die beste Spielerin der Welt. Und mal die beste Spielerin der Welt, die wir in Mainz haben, ich meine, das kann man selten sagen. Vielleicht können wir das in Zukunft, wenn die 05erin aufsteigen, öfter mal sagen. Aber bevor Martha hier kickt, die Mensa Martha, das fände ich sehr stark. Bevor die hier kickt, sollte man sich Nicola Roos mal live und in Farbe angucken, finde ich zumindest. Und wenn man dafür nach Sinsheim muss, dann ist das halt so. Leipzig musste jedenfalls nach Mainz. Und die konnte man irgendwie so vor diesem Spieltag nicht so richtig greifen. Die haben 0-6 auf die Moppe bekommen gegen die Bayern, dann gegen Heidenheim gewonnen, die aber auch gefühlt auch schon am Boden liegen, wo du dich fragst, muss man da jetzt noch reintreten? Nein, eigentlich nicht. Also leistungstechnisch ganz schwer einzuschätzen. Aber Mainz war halt auch seit 6 Spielen zu Hause sieglos. Als ich die Statistik gehört habe, habe ich mich auch kurz erschrocken und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber der letzte Heimsieg resultiert tatsächlich aus dem 22. Februar und dem Spiel gegen den 1. FC St. Pauli. Und das ist dann doch schon eine krasse Angelegenheit. Und ich würde sagen, wir schenken alle nach, ölen nochmal die Stimme und dann gucken wir uns dieses Spiel näher an. Bis gleich.
Das muss allen auch klar sein, dass wir jede Promille brauchen, um gegen solche Mannschaften zu bestehen.
Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Bier, Bier, Schale, 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 Bier.
Dass wir jede Promille brauchen. Dass wir jede Promille brauchen.
Schale, 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 Bier.
Es ist Mathe.
Hit it!
Dominik Kor spricht von einem katastrophalen Saisonstart und Amiri nennt den Kader zu klein und redet von zu wenig Qualität in der Breite. Bumm. Und da stehen wir jetzt. Was sagen wir denn dazu?
Ja, schon jetzt rhetorisch gerumst nach dem Spiel gegen RB Leipzig. Hätte ich vor dem Spiel auch nicht erwartet. Ja, bin da eigentlich auch eher mit dem Gefühl reingegangen, dass ich mich jetzt auch journalistisch gefreut habe, weil es auch wieder das erste Saisonspiel war, das ich für die AZ jetzt auch mal wieder berichten konnte, nachdem ich jetzt auch im Urlaub war. Aber der Klartext nach dem Spiel tut vielleicht auch gut, denn ich glaube, da wurden einige Kritikpunkte sehr richtig benannt.
Ist im Prinzip so, ne? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich stelle mich jetzt hier hin und zünde die Wahrheitsbombe. Ich lasse jetzt einfach mal alles raus, was mich so richtig 90 Minuten angekackt hat. Also ich finde, wir hatten das ja auch letzte Saison schon mal so ein bisschen besprochen, dass Spieler ein bisschen mehr Narrenfreiheit vom Mikrofon bekommen, was ich sehr begrüße, weil es halt schon auch Statements sind, mit denen man arbeiten kann und wo man auch sagt, da ist offensichtlich nicht alles so rosarot, wie Mainz 05 das manchmal gerne hätte. Ich hätte es aber auch auf der anderen Seite nicht besonders glaubwürdig gefunden, wenn man nach dieser Niederlage gegen Leipzig gesagt hätte, das wird schon noch, wir kriegen das schon noch hin, wir sind nur noch nicht da, wo wir gerne wären. Also von daher ist mir das lieber, dass man hier klar Fehler benennt und auch wirklich Aufgaben aufzeigt, statt zu sagen, einfach mal abwarten und gucken.
Ich glaube, man muss jetzt auch sagen, Mainz 05 kommt jetzt natürlich aus einer ganz anderen Erwartungshaltung als in der Vergangenheit. Ja, vergangene Saison hat man jetzt die Teilnahme in der Conference League geschafft, spielt europäisch. Das Jahr davor hat man noch gegen den Abstieg gekämpft und man merkt halt, dass man jetzt inzwischen auch einige Spieler hat und Nadim Amiri da in allererster Linie zu nennen, die halt hohe Ansprüche haben, ja, die wollen nicht gegen den Abstieg kämpfen, die wollen also mindestens genauso erfolgreich spielen wie vergangene Saison, die wollen mit Mainz 05 im besten Fall wieder nach Europa oder vielleicht in der Conference League sehr, sehr weit kommen oder im DFB-Pokal. Das heißt, das Anspruchsdenken in diesem Kader ist sehr, sehr groß, ja, also ich nenne da zum Beispiel William Böwing, der hat sich die Woche halt vorgestellt in Mainz in der Medienrunde mit dem Satz, also Champions League, ja, da würde er gerne hin mit Mainz 05, ja, das ist nicht mehr dieses, wir wollen den Klassenerhalt schaffen, in erster Linie, sondern man hat jetzt schon eine höhere Qualität von Spielern und diese Spieler haben Ziele, an die sich auch Mainz 05 erst einmal gewöhnen muss.
Ich finde es super und Amiri hat auch in der Vergangenheit schon solche Statements rausgehauen. Wir brauchen noch unbedingt Verstärkung im Sturm beispielsweise. Also er sagt dann schon, was er findet, was die Mannschaft noch braucht. Inwiefern das so ins Transfergeplänkel von Christian Heidel und Nico Bungert reinpasst, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es erfrischend ehrlich und macht mir persönlich Freude, weil es halt nicht so glatt gespült ist. Und ich kann mit Typen wirklich gut was anfangen und wenn das mal ein bisschen aus der Emotion ist, vollkommen in Ordnung. Wenn es ein bisschen drüber ist, kann ich damit auch leben. Und ich glaube, ich würde mit euch gerne diese Aussage mal auf ihrem Wahrheitsgehalt hin überprüfen. Und wenn ich mir dieses Spiel so angucke und auch die Spiele davor gegen Köln, und gegen Wolfsburg, auch in Teilen natürlich gegen Trondheim. Also insgesamt, so wie der Saisonstart verlaufen ist, finde ich, muss man zwei Probleme definieren. Und das eine ist mal das Offensichtlichste, das ist das Offensivproblem. Also das ist natürlich frappierend. Und es ist auch irgendwo schizophren. Wir haben die drittmeisten Torschüsse in der Bundesliga. Das klingt erstmal gut. Wir sind mit 2 Alu-Treffern auf dem geteilten ersten Platz in der Liga in dieser Saison. Aber auf dem vorletzten geteilten Platz bei der Anzahl der Tore. Das heißt also, die Effizienz und die Effektivität ist schon mal nicht so da. Und wir hatten noch kein Tor aus dem Spiel heraus in der Bundesliga in dieser Saison. Das ist heftig.
Ja, und dazu muss man halt sagen, zum RB Leipzig-Spiel. Die Taktik von Leipzig war in der zweiten Halbzeit, wir stellen uns komplett hinten rein und lassen Mainz anlaufen. Und Mainz ist angelaufen, hatte auch durchaus Energie, aber keine einzige Torchance in der zweiten Halbzeit. Ja, also auch das gehört zu diesen Werten halt dazu. Man hatte eigentlich alle Spielanteile, aber man hat sie zu keinen Chancen verwertet. Und da muss man natürlich fragen, woran es liegt. Ich glaube, das werden wir jetzt gleich machen, weil es gibt natürlich mehr als einen Grund.
Ja, also ich glaube, das, was das Spiel gegen Leipzig ganz klar gezeigt hat, ist, wir hatten vielleicht damit gerechnet oder uns ausgerechnet, dass mit Leipzig eine spielstarke Mannschaft kommt, die ihr Spiel auf den Rasen bringen will. Und dann kann Mainz 05 gerade zu Beginn der Saison, wenn sich vielleicht noch nicht alle gefunden haben, gerade wenn so jemand wie Paul Nebel gesperrt ist und nicht dabei ist, andere Wege finden, um vielleicht einfach mal nicht die ganze Zeit das Spiel zu machen. Aber Leipzig hat sich da von Anfang an nicht drauf eingelassen.
Ja, und das ist auch nicht das erste Mal, dass Leipzig das nicht getan hat. Das war vergangene Saison nämlich auch schon so. Und ich würde sogar sagen, Leipzigs letztes Spiel in Mainz ist eine Blaupause für sehr viele Bundesligisten. Und egal, ob sie gut sind oder schlecht sind, schlecht ist mal in Anführungszeichen, egal, ob sie die spielerischen Mittel haben oder nicht, sie wissen, dass sie Mainz 05 so am meisten wehtun können. Und eine Statistik, die das zeigt, ist, wir sind auf Platz 16 in der Liga bei der Passquote, aber auf Platz 6 beim Ballbesitz. Aber wir haben mit Abstand die meisten Flanken aller Teams geschlagen. Und ich glaube, das fasst das sehr gut zusammen. Wir haben viel den Ball, wir wissen überhaupt nicht, was wir damit machen sollen. Und gehen dann so nach dem Motto, hoch und weit bringt Sicherheit und vorne hilft der liebe Gott. Und im besten Fall heißt er Nelson Viper. Und das geht momentan noch gar nicht auf.
Nee, und diese Sicherheit, die gibt es ja tatsächlich derzeit nicht. Also durch die Niederlage hat man ja eher jetzt ein wenig Unsicherheit, weil man auf einmal jetzt deutlich näher an den Abstiegsplätzen steht, als man das wahrscheinlich nach 3 Spielen sich gewünscht hätte. Ja, also du sagst es ja, 65 Flanken in 3 Spielen, damit ist man jetzt bundesligaweit absolute Spitze. Auf
also je nachdem, wie man es zählt, Standards noch mit rein oder nicht, aber ja, mal aus dem Spiel heraus 65 ja, ist schon mehr als, ich glaube, 10 mehr als der Zweitplatzierte.
Ja, und das ist Borussia Mönchengladbach, die haben noch gar kein Tor geschossen in dieser Saison.
Also, und gerade den Trainer entlassen.
Genau, dieses Mittel funktioniert in der Bundesliga also derzeit offenbar auch nicht ganz so erfolgreich. Und bei Mainz 05 funktioniert es derzeit aus mehreren Gründen einfach nicht. Zum einen über Nelson Viper werden wir dann noch sprechen, aber weil er noch nicht der Stürmer ist, der gerade Bundesliga-Top-Format auf den Platz bringt. Das muss man ehrlich sagen. Er ist natürlich erst noch 20. Er ist in gewisser Weise jetzt als Stammspieler auch noch Bundesliga-Azubi. Aber Azubi kannst du natürlich als Stammspieler nicht allzu lange sein, wenn du der erste und eigentlich einzige Stoßstürmer im Kader bist. Du musst früher oder später deine Tore schießen.
Wir machen es ihm jetzt aber gerade auch nicht einfach, muss man dazu sagen. Also wir haben aktuell 33 Flanken im Schnitt pro Spiel. Da sind jetzt die Standards mal mit eingerechnet. Letzte Saison hatten wir nur 2 Spiele überhaupt, in denen wir mehr als 28 Flanken hatten. Und wenn man diese Spiele mal nennt, daheim gegen Bremen, das waren 37. Und beim Heimspiel gegen Frankfurt waren 32. Gegen Bremen haben wir in Überzahl verloren. Und gegen Frankfurt ein müdes 1-1, das wirklich scheiße war. Dann wissen wir, das hat letzte Saison schon nicht funktioniert und da haben wir es zum Glück auch nicht häufig gemacht, aber jetzt sind wir auf einmal da und du hast das Gefühl, eigentlich haben die diesen viel beschworenen Plan B, mehr Ballbesitz, was sein musste, weil Mannschaften sich hinten reinstellen werden situativ, an dem haben die gar nicht richtig gefeilt.
Ich fand es so interessant, wir haben eben nochmal unsere Recherche-Unit angezapft und die haben uns die Heatmap vom Spiel gegen Leipzig geschickt. Der zahnlose Tiger hat bei Mainz einen Namen und es ist das U des Todes. Denn wenn man sich die Heatmap von Mainz 05 anguckt, dann hast du wirklich, und das war ja gerade im Spiel gegen Leipzig, du hast es einfach extrem gesehen, es kommt alles über die Außen im Prinzip, geht in den Strafraum rein und wird dort abgefangen. Was dazu führt, dass Mainz 05 wirklich in der Heatmap links wie rechts Richtung Leipziger Tor extrem präsent war und in der Mitte, in der Zone 14, die du so liebst.
Und der 16er.
Ist einfach der rote Kreis von Leipzig, weil die die ganzen Flanken abgefangen haben. Und damit ist eigentlich über dieses Spiel und eigentlich auch über die Idee, wie man vielleicht noch in eine Abschlusssituation kommt, schon fast gesagt.
Naja, und wenn wir uns dann mal an das Spiel gegen Trondheim zurückerinnern, das wir natürlich spektakulär gewonnen haben, das waren 4 Tore nach 4 Flanken. Also da ist der Matchplan ja auch relativ deutlich. Also es scheint ja nicht so zu sein, dass das jetzt ist, oder dass das so der Fall ist, die Mannschaft weiß gerade sich nicht anders zu helfen und deswegen schlägt sie Flanken, sondern es scheint die Vorgabe zu sein. Und das finde ich doch ziemlich problematisch, weil Flanken, da brauchst du eine gewisse Boxbesetzung, sie müssen extrem präzise kommen, sie kommen auch gar nicht so schlecht, also sie erreichen ihre Leute, aber sie sind unfassbar schwer zu verwerten. Sie können gut geklärt werden, wenn du hohe Leute hinten reinstellst, was Leipzig einfach nur getan hat, Köln übrigens auch, dann hast du da ein riesiges Problem. Und Nelson Weiper, naja, der kämpft sich da vorne blutig im bösesten Sinne. Und du hast gesagt, er ist 20, da bist du körperlich noch nicht komplett ausgereift. Wir können ihn vielleicht nicht durch den Bus schubsen, aber ein Bundesligaspieler, der gestanden ist und in der Innenverteidigung beheimatet, dem fällt das jetzt nicht sonderlich schwer.
Ja, und sein Gegenspieler hieß Willi Orban, ja, und da muss man halt ganz einfach sagen, das war mehr als ein Punktsieg.
Ja, der einzige Mann, vor dem der Angst hat, ist Dominik Kohr, ne? Das muss halt was heißen, aber der war halt zu weit weg.
Ja, ganz genau. Aber die Boxbesetzung ist das nächste, was du ansprichst. War auch so ein Problem, das Dominik Kohr zum Beispiel analysiert hatte dann im Nachgang. Die fehlte auch, ja, also die Bälle kamen teilweise auch einfach sehr ungenau und dann war die Boxbesetzung auch nicht gut. Klar, man hatte jetzt natürlich auch eben in der Offensive nachrückende Spieler oder Spieler, die hätten nachrücken müssen, die vielleicht gar nicht so oft zusammengespielt haben oder sogar das erste Mal. William Böwing erst einige Tage da gewesen, hat, finde ich, noch so ein bisschen dann so seine Rolle, seine Ego-Rolle gesucht auf dem Platz, hat sehr Mannschaftsstil nicht gespielt, hätte vielleicht aber auch ein bisschen mehr Ego spielen können, also vielleicht doch auch mehr selber den Weg in Richtung Strafraum suchen. Arnaud Nordin, der, glaube ich, am liebsten sowieso Richtung Flügel dann auch ausweicht, weil da so seine Stärken liegen, der vielleicht dann gar nicht in erster Linie schnurstracks in den Strafraum zieht. Und dadurch fehlten dann schon Spieler im Strafraum und auch Cassie würde ich dazu nehmen. Da war ja durchaus auch vor der Saison die Ansage, der soll eigentlich auch mehr in den Strafraum gehen, um zu Abschlusssituationen zu kommen. Fand ich auch, dass er davon dann ein bisschen zu weit entfernt gewesen ist.
Zwei Punkte. Das eine ist die Außenverteidiger, die zu mehr Abschlüssen kommen sollen, was dazu führt, dass wir sehr viele Flanken auf den zweiten Pfosten haben, was ich glaube auch Dominik Kohr bemängelt hat. Und da hast du dann Philipp Mwene, der jetzt nicht der Abschlussstärkste ist und das auch wieder eindrucksvoll gezeigt hat. Aber genau diese Situation, wir übersehen häufig dann auch die bessere Lösung. Da war zum Beispiel der Laufweg von Böwing perfekt. Er steht komplett blank in dieser besagten Zone 14 an der 16er Kante. Es ist ein einfacher, klassischer Rückpass, tatsächlich ein Cutback, spielst du seit der Jugend so. Und warum ich den auf den zweiten Pfosten scharf bringe, anstatt einfach an die 16er Kante zu spielen, wo Böwing winkt und schreit, erschließt sich mir nicht. Natürlich hätte Mwene den zumindest aufs Tor bringen müssen, aber Böwing hätte die wesentlich bessere Abschlusssituation gehabt. Und das ist so ein Zeichen dafür, wir kommen zwar in Situationen, aber trotzdem ist vorher die falsche Entscheidung getroffen worden. Und in dem Fall hat es dann halt Böwing erwischt, vielleicht hat ihm das Tor geholfen und er hätte dann gesagt, so okay, jetzt befreie ich mich mal hier. Na, da hätte ich das Tor auch total gegönnt. Aber das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, den du gerade angesprochen hast. Na, da zum Beispiel, aber auch ein Benedikt Hollerbach und auch ein William Böwing aber weniger als die anderen, die haben alle so das Profil, sie kippen eher zur Seite weg. Das heißt, sie suchen nicht den Weg in die Spitze. Das ist deren Spielerprofil. Und da muss ich sagen, das weißt du, wenn du sie dir holst. Und da stimmt für mich das Scouting nicht zu 100%. Und da machst du natürlich einem Nelson Weiper das Leben schwer, weil nur über Flanken kannst du ihn nicht finden. Das ist auch zu einfach, weil den kannst du einfach zustellen. Und egal, wer da vorne steht, gegen zwei Mann hast du es einfach schwer.
Hot Take, und dazu muss ich euch kurz auf meine Gedankenreise mitnehmen, weil ich bin mir noch nicht sicher, wie hot der Hot Take ist, aber ist es nicht eigentlich genau das, was Lee bei uns so abschlussstark macht, dass der am zweiten Pfosten steht, wenn sonst keiner da ist? Ich habe nämlich ich nehme euch mal kurz mit, weil ich überlegt habe, wer sind die Alternativen in der Offensive? die gerade nicht da sind. Und das sind halt Lee und Hollerbach. Und ich bin der Meinung, bei Hollerbach, mir fehlt einfach die Überzeugung, dass die 10 Millionen, die wir da investiert haben, sich bis jetzt ausgezahlt haben. Natürlich ist es früh in der Saison, gar keine Frage.
Und er ist verletzt, ja.
So. Wäre Lee dabei gewesen? Was ist die Qualität, die Jason Lee mitbringt? Natürlich ist es dieser Wuselfaktor, von dem wir immer reden, aber ich finde halt eben auch, dass er so jemand ist, der, wenn gerade so jemand in der Position wie Nelly sein Spiel nicht auf den Rasen bringen kann, nicht in die Situation reinkommt, häufig die Alternative anbietet und einfach mal unorthodox irgendwo steht, wo der Ball aber landen könnte. Und ich glaube, das ist so eine Situation und auch so eine Qualität, da sage ich, wir schelten ihn oft genug, weil er wirklich defensiv auch wild ist. Aber da wäre er dann, glaube ich, Gold wert gewesen.
Reflexfußballer habe ich ihn mal genannt. Er weiß gar nicht, was er auf engen Raum für magische Dinge macht, weil er nicht drüber nachdenken kann.
Ja, ich habe ihn oft genug Phantom genannt, weil er wirklich abtaucht. Und ich finde, du hast eigentlich seine Stärken am besten beschrieben. Er taucht deswegen oft ab, weil das Spiel vielleicht auf einer ganz anderen Seite des Platzes ist. Und er einen unglaublich guten Instinkt dafür hat, in welchen Raum er im Strafraum gehen muss, um zum Abschluss zu kommen. Und er hat ja oft Abschlüsse. Also ja. Einerseits haben wir die Tore, aber eigentlich dann auch in jedem Spiel Chancen von Jason Lee. Und eigentlich ist ja die ganz große Mainz 05-Stärke in der letzten Saison, wie auch gegen Rosenborg gewesen, wenn du in voller Besetzung bist, dann hast du auf der rechten Seite diese Pärchenbildung mit Cassie, mit Nebel, Amiri, der immer noch unterstützt, ja, und das, wenn die dann diese Seite überladen, ja, wirklich überfluten, dann ist das für keinen Gegner zu verteidigen, muss man sagen. Und das bietet natürlich den Jungs auf der linken Seite die Chance, dann eben so in Richtung Strafraum reinzugehen, ja, die Wege zu suchen. Und deswegen ist auch ein Jason Lee so effektiv. Jetzt fehlt natürlich auch diese Pärchen oder ich weiß ja, ich habe jetzt drei genannt, also Pärchen ist dann wahrscheinlich sogar das falsche Wort, aber diese Krüppchenbildung vielleicht dann besser gesagt.
Das Triumvirat.
Genau, das fehlte auf der Seite, genauso wie natürlich links Böwing und Mvene jetzt noch nicht eingespielt waren. Aber genau da ist ein Jason Lee fast bislang der einzige Spieler im Kader, der das abdeckt. Und
man muss halt auch sagen, es fehlen halt auch einfach nur, dass sie nicht da sind. Also Nebel gesperrt, Hollerbach und Lee beide verletzt, Viper jetzt mal in Anführungszeichen außer Form. Da hast du quasi alles vorne drin genannt. Nardin arbeitet hart, aber konnte sich dafür noch nicht belohnen, hat gefühlt aber auch erst ein Bundesligaspiel jetzt gemacht und das war jetzt eben das gegen die Dosen. Lee finde ich einen spannenden Take, ich finde ihn dann noch spannender, wenn er zum Beispiel in die Spitze geht.
Ja.
Ja, also wenn er dort eingesetzt wird, er ist unfassbar kopfballstark. Ich glaube, wir werden unorthodoxer werden müssen in der Offensive, vielleicht, weil wir dann den ein oder anderen Spieler auch in eine andere Rolle reinzwingen müssen, damit er vielleicht invers spielt, damit er reinzieht, damit er mal den Arjen Robben macht, wie Nardin ist dann halt das ein oder andere Mal dann auch getan hat. Aber das macht eigentlich schon Hoffnung. Und was mir auch Hoffnung macht, ist eine andere Statistik. Wir haben die meisten Touches, also Ballberührungen, im gegnerischen Strafraum. Das sind 6 mehr als die Bayern. Wir haben in der vergangenen Saison gesagt, wir haben uns das Glück erzwungen im 16er, weil wir so präsent waren. Und Nadim Amiri spricht davon, dass uns die Gier aufs Tore schießen fehlt. Und da gebe ich ihm recht. Das heißt, wir reden von der Besetzung. Wir reden davon, in welcher Qualität die Bälle reinkommen. Und eigentlich haben wir dann die Situation schon, die wir brauchen. Und es fehlt noch ein bisschen an der Effektivität und dass Nelson Viper da vorne alleine gelassen wird. Das klingt für mich jetzt nicht unbehebbar. Und auch wenn man sagt, Leipzig hat sich hinten reingestellt. Die Mannschaft hatte schon nach einer schlechten Viertelstunde oder ersten schlechten 10 Minuten geschafft, Leipzig weh zu tun. Es hätte genauso gut, und das haben sie in der vergangenen Saison übrigens getan, patsch, patsch, dann stand es auf einmal 1-0, patsch, patsch, stand es auf einmal 2-0. Diese Effektivität haben sie jetzt gerade noch nicht. Ich würde den Teufel nicht an die Wand malen, weil die Mannschaft mir schon in weiten Teilen auch gefällt. Und vom Einsatz her kannst du ihnen gar keinen Vorwurf machen. Da kannst du in jede Laufstatistik reingehen, da kannst du in jede Zweikampfstatistik reingehen. Das ist alles sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn wir uns da noch eine Statistik angucken, und damit würde ich dann gerne überleiten Richtung Defensive und in Anführungszeichen Defensivproblem. Amiri hat einen Lauf, hat in den letzten 5 Spielen oder Pflichtspielen hat er 4 Tore geschossen, inklusive Nationalmannschaft, und gehört zu den Top-7-Spielern mit den meisten Torschüssen ligaweit. Und dann kommt ganz lange von Mainz 05 gar nichts, und dann kommt auf Platz 23 Dominik Kor. Und das sagt dir halt auch ganz, ganz viel. Später tauchte auch mal Hanke Olsen im 16er auf. Kein Elfmeter, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. aber dass wir die Halbverteidiger auch mal vorne brauchen, die dran gehen. Das ist eine Qualität, die wir seit Chair, seit Moussa Niakate eigentlich immer hatten. Das vermissen wir jetzt gerade. Das heißt, dieses Zusammenspiel ist auch noch von ganz hinten nicht präsent.
Aber das ist doch im Prinzip, dass du sagst, wie sehr willst du dein Offensivspiel gerade nicht auf den Rasen bringen? Meinst du fünf? Ja.
Genau.
Also ist es ja de facto. Und ich verwende jetzt einen Satz von dir gegen dich selbst. Wer viel läuft, läuft falsch. Also es mag ja sein, dass wir uns diese vielen, dass wir uns die Situation im 16er wirklich hart erarbeiten. Aber gerade wenn ich mir dann zum Beispiel nochmal die Situation von Wene angucke, das war jetzt auch außerhalb des 16ers, aber ich bin schon der Meinung, Defensivspieler oder nicht, er kommt von außen, er ist ein Bundesligaspieler, der Ball muss zumindest aufs Tor gehen. Also wenn er Böwing nicht sieht und den Cutback nicht spielt, der geht halt auch, du hast es eben schon in der Vorbesprechung gesagt, ins Bretzenheimer Feld. Also da erwarte ich mir einfach auch trotzdem, wir sind jetzt am dritten Spieltag in der Bundesliga, so langsam müsste man wissen, wo das Tor steht, wenn man es nicht schon länger weiß, weil man Bundesligaspieler ist.
Da hätte ich jetzt übrigens noch einen Hot-Take, wenn ich bitte sagen darf.
Raus.
Ich habe mir die Frage gestellt, wenn jetzt alle Halbraumspieler wieder fit sind, ja, das wird jetzt natürlich dauern, also ich denke jetzt am Wochenende werden wir dann möglicherweise Nordeur und Nebel sehen, ja, aber dass dann Nordeur möglicherweise auf Dauer doch auf der linken Seite vielleicht der bessere Mann sein könnte, wenn man jetzt offensive Akzente setzen möchte. Also er gefällt mir über die Außen wahnsinnig gut, gerade dieses Reinziehen nach innen finde ich auch ganz spannend. Ich glaube durchaus auch, dass er Abschlussqualitäten hat. Also mein Take wäre in jedem Fall, dass er dauerhaft Philipp Mwene bedrängen könnte dann, wenn er über die Außen geplant ist.
Ja, das könnte auf jeden Fall passieren, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal ganz am Anfang gesagt. Also es gibt so ein paar Spieler, die drohen, in der Startelf zu wackeln. Ob das ein Jae-Sung Lee ist, ob das ein Philipp Mwene ist oder ob es auch hinten Danny da Costa ist. Also da ist schon Druck im Kader da. Das ein oder andere hat sich jetzt seit vor der Saison weiterentwickelt, aber ich gebe dir recht, na, da hat es sich zumindest verdient, dass er jetzt erstmal weiter eingesetzt wird. Ich frage mich dann trotzdem an der einen oder anderen Stelle, warum ist Sieb auf einmal eine unserer ersten Einwechseloptionen? Das macht für mich nicht sonderlich viel Sinn. Übrigens schön, dass Niki Faradschnik auch wieder da ist. Aber um einen anderen Spieler noch zu nennen, der es sich auch verdient gehabt hätte aufgrund seiner Leistung in der Vorbereitung, ist ein Ben Bobtsin. Sehr viel, Entschuldigung, man sehe es mir nach, sehr viel ineffizienter und ineffektiver als Sieb kann er jetzt gerade auch nicht sein.
Bei Minno Sieb muss man es wahrscheinlich aufgrund der Vorbereitung eben erklären. Ja, also in den Testspielen hat er durchaus einen sehr agilen Eindruck gemacht, ja, und findet sich dann auch seine Einsatzminuten verdient. Jetzt kommen wir aber wieder zum Bundesliga-Alltag zurück. Und mir ist es tatsächlich auch noch immer viel zu wenig, was er nach Einwechslung zeigt. Also auf der einen Seite kritisieren wir Bo Henriksen dafür, dass er der zweiten Reihe zu wenig Chancen gibt. Auf der anderen Seite steht Amindo Sieb auch als Problem in dieser zweiten Reihe, warum man der zweiten Reihe nicht so gerne Chancen gibt. Also er ist sich da auch wieder viel festgelaufen am Wochenende, technische Mängel gezeigt. Den Einsatz will ich ihm gar nicht absprechen. Aber fußballerisch vermisse ich da einfach viel. Und ich glaube auch, Ben Bobtsin hätte da der Mannschaft deutlich mehr Ruhe geben können. Ist auch einer, der über eine sehr gute Antrittsgeschwindigkeit kommt. Und ich fand gerade nach den Wechseln, dass Mainz genau auf diesen Halbraumpositionen, also direkt vorm Strafraum der Leipziger, gar keine Gefahr mehr ausgestrahlt hat. Ja, also es tauchte danach so komplett ab. Ja, und das wäre halt so eine Zone gewesen, in der man noch viel mehr Gefahr eigentlich hätte erzeugen müssen, um vielleicht auch eine Standardsituation zu provozieren. Man hat dann eine Nadim Amiri, um vielleicht Leipzig nochmal rauszurücken und dann Räume zu schaffen. All das ist dann in der Schlussphase auch nicht mehr der Fall gewesen.
Aber da mal die Frage an euch. Hat man den Abgang von Johnny unterschätzt? Weil nochmal, was man geholt hat, ist ja auch gescoutet worden. Ich möchte gar nicht sagen, dass ein Benedikt Hollerbach der falsche Spieler ist. Nur sein Profil erschließt sich mir noch nicht so ganz in diesem Konstrukt. Ein William Böwing klingt jetzt eher so nach einem Kompromiss hinten raus nochmal, weil man gesehen hat, man muss vielleicht doch nochmal was machen. Hat man den Abgang unterschätzt?
Also ich finde das eine gemischte Gemengelage, weil du natürlich da, finde ich, auch diese absolute Fickmühle mit Nelly Viper mit reinrechnen musst, weil du natürlich sagen kannst, als Verein, du verlierst deinen absoluten Topscorer, wie willst du den ersetzen? Du hast einen Nachwuchsspieler, der klar sagt, ich verlängere meinen Vertrag nicht, wenn jemanden holt, der auf meiner Position Stamm spielen könnte. was willst du machen? Also es ist schon schwierig. Das Ding ist einfach nur, gerade jetzt in dieser Situation, wo es so läuft, wie es gerade läuft, hilft das weder dem Verein noch Nelly. Weil klar ist, im Prinzip mit dieser Forderung, ich gehe, wenn ihr jemanden verpflichtet, ist klar, ich ersetze die Leistung. Und das kann nicht funktionieren. Also das muss doch jedem klar sein. Und diese, im Prinzip auch das, was Johnny ja auch die ganze Saison, letzte Saison ausgemacht hat, war einfach der Faktor, dass er extrem effektiv war. Wenn er den Ball bekommen hat und in Abschlusssituationen kam, war der Ball drin.
Ja, teilweise auch, wenn er nicht in Abschlusssituationen war, der Ball drin.
Aber ich sag mal, das
war ja
der Wahnsinn. Und selbst wenn wirklich, sag ich mal, wenn der XG-Wert sehr hoch war, war der Ball auch immer drin. Da hast du das nicht, dass der Ball irgendwie nochmal drüber geschossen wurde oder da vorbei, sondern der ist dann auch reingegangen.
Ja, noch sehr viel krasser. Teilweise auch mit schlechten XG-Werten hat Johnny das Ding halt reingemacht. Und diese Qualität haben wir jetzt gerade so nicht. Paul Nebel hat auch sehr viel gescored, kann er gerade nicht. Nadim Amiri hat einen Lauf, kann aber das Team auch nicht alleine tragen. Und ansonsten, wenn wir jetzt halt gucken, wer da vorne gerade rumläuft in den ersten drei Bundesligaspielen, dann ist das schon noch ein bisschen wild zusammengewürfelt und unerfahren in der Bundesliga. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, man hat den Abgang unterschätzt, aber ich würde zum Beispiel behaupten, die Vertragssituation mit Nelson Weiper hat der Verein schon selbst irgendwo zu verantworten. Er hat ja zumindest die Verträge und die Laufzeiten aufgesetzt. Er hätte wissen müssen, was da kommt. De facto wäre hier ein erfahrener Stürmer, der auch einen Nelson Weiper ein bisschen an die Hand nimmt, genau richtig. Und wenn er die Möglichkeit hat, ist der Ball wenigstens drin. Weil wir können uns tatsächlich nicht, und ich glaube, das war auch ein Zitat, und ich meine, es war Robin, der gesagt hat, wir können uns nicht darauf verlassen, dass Nadim Amiri jedes Mal ein Ding aus der zweiten Reihe reinhämmert.
War Dominic Kor tatsächlich, der es gesagt hat, aber genau, das war der Wortlaut. Ja, damit sieht er das Problem tatsächlich auch. Bin auch bei dir. Also ich glaube, man hätte, auch wenn das nicht immer einfach ist, einen zweiten Mittelstürmer in den Kader nehmen müssen, der wirklich vom Profil her ein Mittelstürmer ist. Ja, Benedikt Hollerbach und William Böwing sind eher Offensivspieler, die ihre Stärken im Sturm dann haben, wenn ein zweiter Stürmer, also ein Zielspieler, neben ihnen spielt, um den sie rumspielen können. Das könnte Nelson Weiper sein, aber du brauchst in jedem Fall, vor allem angesichts der Dreifachbelastung, einen zweiten dieser Art. Also manchmal hört man ja schon so diesen Joke so im Umfeld oder bei Fans, ja, vielleicht spielt ein Fabio Moreno Fell dann tatsächlich nochmal irgendwann oder steht irgendwann im Kader.
U23 schießt da gerade alles kaputt, zusammen genau, mit jetzt genau. Yunus Malli und kam ist als, tatsächlich auch ein Cheatcode für die Liga, muss man sagen.
Ja, kam als 50-Tore-Stürmer von Gau Odernheim, die in die Oberliga aufgestiegen waren, dank seiner Tore. Und präsentiert sich jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr zielsicher in der Regionalliga, ist auch ein großgewachsener Zielspieler.
Und der Tiger, um ihn mal zu zitieren, die Grand Dame, möchte ich ihn fast beschreiben, des deutschen Fußballs, sagt, wer in der dritten Liga treffen kann, kann auch in der Bundesliga treffen. Ja. Also jemand, der netzen kann und weiß, wo das Tor steht, das ist ligaunabhängig eine Fähigkeit.
Ja, ich bin natürlich vorsichtig, ne, weil wir natürlich in der Bundesliga auch immer von einer anderen Intensität sprechen müssen. Du musst natürlich im Pressing dann auch da sein, gerade bei diesem laufintensiven Spiel, das Mainz 05 hat. Aber ich wollte eigentlich mit dieser Personalie auch ein bisschen dieses Problem skizzieren. Man hat eigentlich keinen weiteren Zielspieler im Mainz 05 Bundesliga-nahen Umfeld hinter Nelson Weiper. Da muss man tatsächlich derzeit schon in der Regionalliga suchen. Ich glaube, einen Vereinslosen, den wird man nicht finden. Also mir fehlt die Fantasie, dass da jetzt irgendjemand auf dem Markt ist, der jetzt da 10, 15 Tore schießt. In der Conference League dürfte man ihn sowieso jetzt erstmal in der Ligenphase nicht einsetzen. Der Kader ist ja abgeschickt. Also man muss jetzt diese Hinrunde schauen, dass sich Mainz 05 mit Nelson Weiper entwickelt. Und man muss bei den Transfers, die man getätigt hat, vorrangig Böwing und Hollerbach, eben Rollen finden, dass die um Nelson Weiper herum möglichst effektiv spielen und dann auch in torgefährliche Situationen kommen können.
Ich glaube, welche Rolle man unterschätzt hat beim Abgang von Johnny Burkhardt, war nicht, dass er häufig gescored hat und seine Effektivität, sondern sein Charakter. Und wir hatten in jedem Mannschaftsteil einen Kapitän. Und gerade das fehlt vorne. Es fehlt jemand, der die Buben auch mal anleiten kann. Und ich erinnere mich immer wieder gern zurück, weil ich das so unfassbar beeindruckend fand. Heimspiel gegen Gladbach damals. Jae Sung Lee komplett wild, Brian Gruder komplett wild und Johnny Burkhardt etwas tiefer in der Mitte, dirigiert die beiden im Pressing und Gladbach hat überhaupt nichts mehr hinbekommen in dieser ersten Halbzeit. Und das fehlt, so ein Pressing-Dirigent, wie wir ihn zum Beispiel damals auch hatten. Genau, Ingwadsen, auch so jemand, wo du sagst, der ist jetzt erfahren, der wüsste genau, was er machen muss. Wenn der reinkommt, trifft der auch relativ zuverlässig. Drucksituation wie Nadim Amiri nimmt er mit einem Lächeln und macht den Ball dann auch mal rein. Mir fehlt die Personalie vorne drin, also die Persönlichkeit fehlt mir vorne drin. Wir haben keinen Leader in der Spitze. Das kann Nelson Weiper nicht sein. Und ich glaube, Nelly merkt zum ersten Mal, wie viel Druck in einem Hoffnungsspieler stecken kann, in der Rolle des Hoffnungsspielers. Und der wird überladen mit Hoffnungen. Erinnert euch an die Hot-Takes, die wir in der Live-Sendung hatten. 15 Tore Nelson Weiper, 20 Tore Nelson Weiper. Und dann sagt der Budde auch noch, naja, für mich fährt am Ende nicht Jonathan Burkhardt zur WM, sondern Nelson Weiper. Und dann hast du auf einmal richtig Druck in der Bude. Und das ist was Neues für ihn. Damit kann er noch nicht so richtig umgehen. Und da kann er sich jetzt eben nicht zurücklehnen und sich an jemanden anlehnen, der ihn dann mitnimmt.
Aber auf der anderen Seite komme ich auch nochmal zu einem Punkt, den wir jetzt schon eingangs zur Offensive erwähnt haben, um das vielleicht auch abzuschließen. Aber wenn du doch weißt, dass du mit Nelly jetzt gerade nicht diesen super formstarken Zielspieler vorne drin hast, warum probierst du es auf Biegen und Brechen mit hohen Flanken? Also im Prinzip brauchst du doch gerade keinen, der da durch den Strafraum segelt, sondern du brauchst Wühlmäuse, die den Ball dahin tragen, wo du in entsprechende Situationen kommst. Und dann kann halt eben auch mal Nelson Weiper einnicken oder kann den auch mal reinschieben. Aber es ist im Prinzip klar, du hast eine Leerstelle in der Offensive, aber das Spiel, bis du in die Abschlusssituation kommst, liegt alles darauf an, dass da eigentlich ein Zielspieler sein muss. Das funktioniert ja nicht.
Und damit kommen wir tatsächlich zur Defensive, denn wir reden über das Übergangsspiel dann auch, was ja Henriksen gerne sich näher angucken möchte, hat er gesagt. Also er möchte gerne aufs Mittelfeld eher gucken. Mir geht es aber vor allen Dingen auch um die Spieleröffnung und wir spielen unfassbar viele lange Bälle, vor allen Dingen hohe lange Bälle. Die kommen zwar auch teilweise an, also sind zumindest prozentual erfolgreicher als letzte Saison, aber trotzdem ist das ein Risikofaktor und es ist auch einfacher zu verteidigen in der Regel. Momentan für mich aber auch daraus resultierend, wie stark wir in der Dreierkette sind. Ein Danny da Costa hat für mich noch kein richtig gutes Bundesligaspiel gezeigt. Ganz viel Licht, ganz viel Schatten, aber gerade mit dem Ball wenig Licht und auch defensiv den einen oder anderen Lapsus. Stefan Bell, eine massiv unglückliche Rolle, jetzt schon in mehreren Spielen. Und der Einzige, wir haben ihn vorhin einmal kurz genannt, der so annähernd Normalform besitzt, scheint wirklich Dominic Kort zu sein. Momentan funktionieren auch die Leader hinten in der Dreierkette für mich nicht.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, bei Stefan Bell müssen wir natürlich anfangen. Ich weiß nicht, ob es jetzt sein schwächstes Bundesligaspiel war, aber es dürfte in dem Ranking zumindest ganz weit dann vorne stehen. Nach 15 Minuten war Schluss. Ich habe es auch selten erlebt, dass er so große Probleme hatte gegen einen Stürmer wie jetzt gegen RB Leipzig Neuzugang Romulo, den ich sowohl im Kopfballspiel fast besser fand, der auch immer wieder sich gut abgesetzt hat von der Abwehrkette und Stefan Bell damit auch ganz gut rausgelockt hatte in Situationen und der dann auch fußballerisch den Ball immer gut weiterleiten konnte. Also das war schon frappierend.
Hat mich in Teilen an Dresden erinnert, jetzt nicht von der Qualität her, dass ein Romelu und Leipzig nochmal andere Mittel haben, um einem Stefan Bell weh zu tun als Dresden, das ist klar. Aber auch Dresden, natürlich auch aus der Not herausgeboren, weil ihr eigentlicher Starstürmer verletzt war, hat einen schnellen Spieler, der wuchtig war, gegen Stefan Bell gesetzt. Und Stefan Bell hatte damit massive Probleme. Und wie gesagt, es war nicht seine erste frühe Auswechslung, auch wenn die andere natürlich Belastungssteuerungsgründen genannt wurde. Glaube ich aber nicht dran.
Der Fakt ist einfach, er wurde noch nie in seiner Bundesliga-Karriere so früh ausgewechselt und er wurde ja auch vollkommen zu Recht ausgewechselt, weil er nämlich sonst mit Gelb-Rot vom Platz geflogen wäre und wir schimpfen viel über Schiedsrichter, aber da wurde ein Händchen bewiesen, dass man sagt, wir einigen uns drauf, dieser Spieler verlässt bald den Rasen und dann muss ich nicht dafür sorgen, dass er es tut.
Fingertipp-Feeling.
War in dem Fall on point, aber das Ding ist ja auch, es war ja nicht nur Romulo, es war ja auch Bakayoko, der in der Geschwindigkeit einfach ein absolutes Mismatch für Stefan Bell war. Und das sind ja die Situationen, wo man einfach weiß, wenn du Stefan Bell ans Laufen bekommst und er nicht durch sein Stellungsspiel die Sache regeln kann, kriegt er Probleme. Und das hat halt in dem Fall Leipzig komplett in die Karten gespielt. Und ja, ich sag mal, Stefan Bell ist, glaube ich, auch so jemand, der hat ja dann auch das Temperament zu sagen, na gut, wenn ich nicht richtig stehe und ich kann nicht schnell laufen, dann gehe ich halt rein. Und das hat halt genau dazu geführt, dass er halt nach 15 Minuten runter musste.
Naja, er muss reingehen, denn wenn er an der Situation vorbeiläuft, bis er gewendet hat, ist der Ball tendenziell schon hinten im Netz. Das ist einfach seinem Alter geschuldet, das weiß der auch und dann muss er halt ein taktisches Foul ziehen. Aber da waren auch Foulspiele bei, wie zum Beispiel am Baumgartner. Das war, hatte nichts Taktisches, sondern er war schlichtweg zu spät. Und klar, wir sagen jetzt Fingerspitzengefühl, aber das war schon ein bisschen mehr, das war fast schon Handauflegen vom Schiedsrichter, weil der hätte runtergemusst mit Gelb-Rot. Auch mit beiden Augen zu, das war Gelb-Rot. Fertig. Müssen wir jetzt mal ganz kleine Brötchen backen, haben wir richtig Glück gehabt. Aber Stefan Bell ist momentan in dieser Saison, wenn er ein Faktor ist, kein guter. Also er schafft es nicht, das, was er nach dem 10. Spieltag in der letzten Saison geschafft hat, dem Spiel positiv seinen Stempel aufzudrücken, der Mannschaft eine Ruhe zu verleihen und das Spiel anzuleiten von hinten heraus. Kriegt er nicht hin. Und das führt zu Situationen, als es dieses 1-1 Laufduell da mit Bakayoko gab, dann nehme ich jetzt mal Danny da Costa mit rein, der verunsichert damit auch seine Nebenleute. Danny da Costa kommt viel zu spät, hat nicht den richtigen Abstand zu seinem Gegenspieler und dadurch resultiert eine 1-gegen-1 Situation. Das ist massiv unglücklich. Und wenn Leipzig ein bisschen besser abgeschlossen hätte, hätte es auch zur Halbzeit 2-0, 3-0 stehen können. So ehrlich müssen wir dann auch sein.
Ja, vor allem eine Abschlusssituation, die es so einfach nicht geben darf, weil halt klar ist, dass Bakayoko versus Bell ist ein großer, großer Unterschied. Ja, also Bakayoko, der könnte wahrscheinlich bei der Leichtathletik-WM hier schon bei manchen irgendwo so im Dunstkreis zumindest irgendwo mitlaufen oder im Windschatten. Und tatsächlich da Costa Bell gab es noch ein zweites Abstimmungsproblem, irgendwann bei einer Kopfballchance von Romelu, wo auch so ein bisschen unklar war, wer übernimmt den jetzt. Ja, also auch das war keine so schlechte Möglichkeit.
Köln, das Gegentor, ist es schwer zu verteidigen. Ja, das ist nicht der Punkt. Wir reden trotzdem von Bundesliga, das heißt, wir dürfen auch immer auf hohem Niveau kritisieren. Und es war wieder eine Halbfeldflanke zwischen den beiden. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ich weiß es nicht genau, Robin ist sich auch unsicher. Soll ich jetzt rauskommen? Was machen die beiden da? Verdammt, was mache ich? Ich stehe hier irgendwo und nirgendwo. Zack, ist der Ball dran.
Ja.
Und so verunsichern die sich gerade für mich zumindest hinten alle gegenseitig.
Ja, es muss sich besser wieder justieren. Mein Eindruck war dann tatsächlich, dass das mit der Einwechslung von Andreas Hanke-Olsen viel, viel besser funktioniert hatte. Also da war ich dann noch sehr, sehr gespannt, weil er für mich auch nicht dieser klassische zentrale Innenverteidiger ist. Die Kopfballstärke vielleicht nicht ganz die ist von Stefan Bell, aber mein Eindruck war, dass er Romelu viel besser im Griff hatte, fußballerisch, wie auch vom Kopfballspiel und dass zumindest dann so durch die Mitte kaum mehr was angebrannt ist.
Ich glaube, da war einfach klar, wir müssen jetzt hier wechseln, weil es nicht anders geht und wir müssen darauf vertrauen, dass du jetzt länger als vielleicht angedacht dass den Laden zusammenhältst. Und ich glaube, das hat Hanke Olsen in dem Fall auch extrem gut getan und hat er ja gemacht. Zu dem Tor von Bakayoko möchte ich einfach nur sagen, der darf eigentlich gar nicht so in diese Schusssituation kommen. Ich finde, zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass der mit 126 km/h das Ding reingehauen hat und das Ding hatte nur eine 2,6%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Also war auch schon ein Glanzschuss von ihm. Dass sowas dann das Spiel entscheidet, ist natürlich scheiße.
Um da kurz einmal auf das Defensivverhalten einzugehen, denn das hat mich kollektiv an der einen oder anderen Stelle abgefuckt. Das eine ist Philipp Mwene, der den Flügel deckt und nicht das Zentrum. Dadurch Böwing in eine blöde Situation bringt, weil der zum einen den tiefen Lauf verteidigt, irgendwie die Gasse zustellt, damit der Ball nicht in die Tiefe gestellt werden kann, deswegen nicht in den Zweikampf geht, was eine valide Entscheidung sein kann, wenn denn der Sechser da ist. Und Sano ist halt eben auch nicht da, wo er letzte Saison gewesen ist. Sehr gut immer noch, aber nicht da, wo er letzte Saison gewesen ist. Und der kommt dann halt zu spät. So, und dann nehmen noch zwei Leute Robin so ein bisschen die Sicht. Da kannst du denen jetzt keinen Vorwurf draus machen. Wenn die da nicht gestanden hätten, wäre viel schlimmer gewesen. Das ist dann einfach bitter. Aber ich möchte noch was anderes anmerken, weil wir hier die ganze Zeit über die Verteidigung reden. Wir müssen uns auch eingestehen, dass wir bisher aber nur 3 Gegentore bekommen haben. 3 Gegentore in 3 Spielen, das ist Platz 2 in der Bundesliga nach den Bayern. Das zeigt schon, die Mannschaft ist eigentlich sehr, sehr gut da drin. Und wenn wir uns an die Tore zurückerinnern, Köln war eine perfekte Flanke. Ja, Wolfsburg, okay, das klammere ich mal aus. Und Leipzig ein sehr, sehr starker Abschluss. Das sind jetzt auch keine einfachen Tore in diesem Sinne, die du denen jetzt irgendwie geschenkt hättest. Für mich bedeutet das eigentlich eher, das Defensivproblem ist eigentlich ein Offensivproblem. Und dann kommen wir nämlich zu Andreas Hanke-Olsen, wo ich sage, gut, was er dann gemacht hat. Aber Andreas Hanke-Olsen ist kein spielstarker Innenverteidiger, der das Spiel hinten raus initiieren kann. Ich könnte jetzt noch mal Sepp Vandenberg hinterher weinen. Und aber auch Moritz Jens hat das Ganze anders gelöst. Du merkst schon, dann gucken wir noch mal auf den Kader, wie wurde er zusammengestellt vom Transferfenster her. Wir haben keinen adäquaten Backup für Stefan Bell, der ihn 1:1 oder besser sogar ersetzen kann. Stattdessen haben wir, wie häufig gesagt, 10 Millionen in die Offensive gesteckt, wo sich uns das Konzept noch nicht zu 100% erschließt. Und das ist eine ungute Gemengelage, die für Unruhe sorgt oder wo Potenzial für Unruhe drinsteckt, wo der ein oder andere Spieler, und deswegen kann ich das nachvollziehen, irgendwann auch mal sagt, so Leute, scheiße ist das hier.
Ich will jetzt auch nicht der Partycrasher sein und sagen, das Problem ist gar nicht so groß, wie wir denken. Das Ding ist natürlich auch, wenn wir uns angucken, welche Lösungen haben unsere bisherigen Gegner angeboten. Also sorry, aber Leipzig und Köln, das war, wie gesagt, Leipzig mit dem einen Schuss entscheiden die das Spiel. Aber selbst Köln, die stehen jetzt vielleicht in der Tabelle weit oben gerade und die Kölner sehen sich jetzt schon bei Real Madrid. Aber ich finde nochmal, gerade in dem Spiel gegen Köln, die haben keine vernünftigen offensiven Lösungen angeboten. Die hatten keine Ahnung, wie sie vor unser Tor kommen. Das kann auch über sowas hinwegtäuschen, dass man dann sagt, wir haben relativ wenig Gegentore bekommen. Das liegt aber meiner Meinung nach auch ein bisschen daran, was sich unsere Gegner bis dato haben einfallen lassen. Also ich finde gerade diesen Beginn der Saison ist so eine unfassbar beschissene Phase eigentlich, weil die Tabelle von heute auf morgen sich komplett ändert. Du könntest jetzt auch sagen, Mainz ist in der tiefen Krise, weil wir stehen auf dem Relegationsplatz, weil Bremen auf einmal 4-0 gegen Gladbach gewonnen hat. Wenn man sich aber mal anguckt, wir haben in den letzten 3 Saisons, in den ersten 3 Bundesligaspielen, keinen Sieg geholt. Das ist Mainzer Methode. Also wir haben, ne, wenn man jetzt sagt...
Antäuschen und dann an allen vorbeiziehen.
Ja, aber ne, ich meine, auch da könntest du wieder sagen, du legst dir die Statistik zurecht, wie du willst. Ne? Wir haben 2 Saisons, wo wir in den ersten 3 Spielen keinen Sieg geholt haben und dann haben wir hinten raus mit dem Abstieg echt Probleme bekommen. Und wenn du dir die letzte Saison anguckst, kannst du sagen, wir brauchten einfach ein bisschen was, um warm zu laufen. Was ich halt jetzt gerade bei der aktuellen Situation ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht. Es ist gerade, und ich glaube, das ist das, wo sich die Diskussion auch so drum zieht, wir sehen kein so super offensichtliches Problem, was sich mit einem einfachen Kniff lösen lassen würde. Ne? Also wenn wir sagen, wir haben ein Offensivproblem, weil wir keinen Zielspieler haben. Wir haben aber jetzt auch nicht den Zielspieler im Kader, wo man sagen kann, dann setzt ihn doch vernünftig ein. Und das war es ja letzte Saison, wo man klar sagen musste, also da, wo Nebel gespielt hat, das war nicht die Position, in der er sich auszeichnen kann. Der Fehler wurde korrigiert und wir waren erfolgreich. Diesmal ist die Gesamtgemengelage, finde ich, schon noch ein bisschen eine andere.
Was mich zu der Frage bringt, was gäbe es denn für Lösungen beispielsweise? Für mich ist zum Beispiel keine Lösung, auf die Dreierkette zu verzichten. So, muss ich so klar sagen. Was mir nicht gefällt, ist, wie wir im Mittelfeld agieren, wie wir die Bälle nach vorne bringen. Wir machen es den Leuten, die da vorne was dann draus machen müssen, auch schwer. Ich glaube tatsächlich, so ein System ist zwar immer dynamisch, aber so ein 3-5-2, gerade was die Offensiven angeht, um Nelly zu unterstützen, das wäre etwas, was uns gut tun würde. Vielleicht auch ein Nadim Amiri, der wie in der Nationalmannschaft etwas offensiver agieren darf, mehr als Zehner agieren darf. Vielleicht dann mit einem Böwing, der als falsche Neun mit abkippt. Das wäre eine Möglichkeit. Ob das ein Hollerbach ist, ob das ein Nadar ist, da kannst du tatsächlich jetzt mal durchwechseln. Das wäre für mich eine Möglichkeit, um zum einen Nelly vorne zu unterstützen, gleichzeitig mehr Leute im Mittelfeld zu haben. Du hast einen Kawasaki, den du da einsetzen kannst, mit einer Doppel-6 mit Sano beispielsweise. Also für mich ist das schon das Übergangsspiel. Für mich hat das Hendriksen schon richtig erkannt. Und da müssen sich alle an die Nase packen, weil mir fehlt dann doch, und das ist für mich auch eine ganz klare und richtige Analyse, die Gier. Mir fehlt die Gier nach vorne, weil es ist jetzt auch nicht so, als dass du sagst, aber die gehen mit Hauruck da vorne rein auf Verdeih und Verderb und erzwingen ihr Glück, weil das ist auch nicht der Fall. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Wege dann und wann etwas weit werden für die Offensivspieler und dann stimmt eben der Abstand nicht mehr zur restlichen Mannschaft. Und daran muss man arbeiten und vielleicht hilft da eben ein Mann mehr im Zentrum und ob der auf der 6 ist oder auf der 10, das muss man dann halt gucken oder dementsprechend anpassen.
machen wir einen Punkt hinter. Soll sich Henriksen genauso anhören und genauso gegen Augsburg umsetzen, weil gegen die geht's nächsten Samstag.
Und das Lustige ist, die Ausgangsposition ist fast identisch zum vergangenen Jahr. Da hast du die ersten 3 Saisonspiele nicht gewonnen, ja, und bist am 4. Spieltag nach Augsburg gefahren. Hast dann mit großem, großem Glück, ich glaube, das Torschussverhältnis war damals mehr als 30 für Augsburg und 4 für Mainz, hast du dann 3-2 in Augsburg gewonnen, zumindest mal etwas Ruhe dann im Kessel gehabt.
Wir waren im Flieger und ausgerechnet ja, Amindu Sieb mit 2 Toren, ja, von denen er selbst nicht mal weiß, wie er sie gemacht hat. Kopfballtore waren es sogar. Ja.
Ja, da können wir uns ja drauf freuen. Also
Flanken und Amindu Sieb mit dem Kopfball.
Nehme ich genauso gerne wieder, wenn auch, ich würde sagen, dieser Saison die Vorzeichen für das Spiel so ein bisschen anders sind. In dem Sinne, dass alles gerade auf Augsburg schielt und sagt, was wird Sandro Wagner zaubern? Fun Fact, bislang hat er noch nicht so viel mit Augsburg gezaubert. Die spielen immer noch ungefähr den gleichen Fußball wie letzte Saison. Deswegen ist das einzig wichtige Duell für mich nächsten Samstag eigentlich das Trainerduell. Wer kriegt die 3. gelbe Karte, Henriksen oder Sandro Wagner? Denn beide haben bislang in 3 Ligaspielen schon 2 gelbe Karten bekommen.
Und wo Henriksen ja auch noch im Pokal in Dresden. Also Kartenkonto ist schon prall gefüllt.
Ja, und letztes Mal gab es 3 rote Karten. 2 auf dem Platz und 1 auf der Trainerbank.
Also ja, sagen wir mal, egal was da toretechnisch passiert, Karten werden regnen.
Ja, ja. Augsburg finde ich auch tatsächlich jetzt einen ganz spannenden Gegner. Da hatte man ja schon so nach dem Auftaktsieg in Freiburg das Gefühl, die haben quasi einen Heilsbringer verpflichtet mit Sandro Wagner. Ist jetzt ein bisschen relativiert worden mit den Niederlagen jetzt gegen die Bayern und jetzt auch am Wochenende bei St. Pauli. Und trotzdem halt eine Mannschaft, die wahnsinnig unbequem zu spielen
ist. Es war halt auch alles diesseits des Limes. Das liegt den Römern nicht, muss man sagen.
Ja, ja. Aber schon eine unbequeme Mannschaft, weil die eigentlich schon ihre Qualität hat, auch sehr unangenehm ist. Ich erinnere mich an das 0-0 hier jetzt in diesem Jahr. Also das sind ja wirklich Schränke, die da drin haben, die halt auch die Dinger reihenweise rausköpfen. Also da musst du halt auch spielerische Lösungen am Wochenende anbieten, denn nur mit Flanken alleine wirst du da keinen Erfolg haben.
Und sie haben den besten Torwart der vergangenen Bundesliga-Saison von den Spielern der Bundesliga gewählt mit Finn Dahm. Den kennen wir auch noch gut. Aber unsere Offensive kennt den eben nicht mehr. Das ist das große Problem. Vielleicht Nelly Viper noch, aber Paul Nebel ist ja zurück. Also ein kleiner Hoffnungsschimmer, was das angeht. Dann haben wir auch wieder ein Pärchen, Cassie und Nebel auf der Seite. Ich bin gespannt, was dann mit Nardin ist, weil der ja dann auf die andere Seite rüber wechseln müsste. Dann ist das natürlich mit seinem Fuß wieder eine andere Geschichte. Dann kann er nicht mehr so invers spielen. Aber würde ich ihm trotzdem zutrauen. Er hat es sich auch verdient. Und eigentlich ist es jetzt so ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Und jetzt erdrücken wir die Augsburger bei sich im eigenen Stadion, wenn du mich fragst.
Ja, aber für beide Mannschaften. Ne? Also ich glaube, Augsburg wartet auch wirklich darauf, dass sie einen deutlichen Sieg zu Hause einfahren. Und ich fand es ganz interessant, ich habe zu Beginn der Saison ein Interview mit Alex Schlüter gehört, der ja lange mit Sandro Wagner co-kommentiert hat. Und die haben er hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie Sandro Wagner sich auch als Trainer auf Spiele vorbereitet. Und wenn ich mir das so anhöre, er hat ganz klar gesagt, der ist ja extrem akribisch, der geht extrem ins Detail. Der wird natürlich den Spielstil einer Mannschaft nicht komplett umstellen können, um das auf jeden Spieler auf jeden Gegner anzupassen. Das Ding ist aber, wenn ich mir angucke, wo unsere offensichtlichen Probleme liegen, dann bin ich schon der Meinung, dass Augsburg in der Lage ist, mit den Spielern und dem Trainer, den sie haben, das genau zu erkennen und zu dekodieren. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir die Hausaufgaben diese Woche machen.
Das bedeutet dann aber für uns, Stefan Bell startet nicht, sondern Andreas Hanke-Olsen startet. Für mich auf jeden Fall Paul Nebel wieder in die Startelf. Nardin bleibt bitte drin. Ich wäre dafür, dass wir auf ein 3-5-2 umstellen. Böwing an die Seite oder von mir aus auch Nardin an die Seite von Nelson Viper stellen und dann Böwing auf außen, soll mir auch recht sein. Und dann einfach mal gucken, ob das besser funktioniert oder nicht. Und auf die 6 dann dementsprechend Kawasaki, Maloney, ist mir egal, wer da hinten noch mit aufräumt. Da kommt es dann gar nicht mehr so sehr auf die spielerische Komponente an, sondern dass ich dann meinen Innenverteidigern auch ein bisschen mehr die Entscheidungsfindung abnehme, ob sie nach vorne verteidigen müssen oder nicht. So, ich glaube, das wäre eine gute Herangehensweise.
Ich glaube, dass dieses System, das du benannt hast, eins ist, über das Bo Henriksen die Saison sicher nachdenken muss, weil ich bleibe halt dabei. Du hast halt wirklich Neuzugänge, die musst du in die perfekten Rollen bringen, in denen sie am stärksten sind. Und ich glaube, das sind bei Böwing, später auch bei Hollerbach, wenn er wieder fit ist, halt die des zweiten Stürmers.
Aber er kann das. Er hat auch diese Dreierkette hinbekommen, die bis jetzt in dieser Saison, die ich glaube jetzt mal gerade aus, ansonsten extrem gut funktioniert hat und komplett unorthodox ist. Und manchmal übertreibt das, aber irgendwann findet er die richtige Position, wie bei Paul Nebel, und das traue ich ihm hier auch zu. Und bei Nardin schiebt er ja schon ganz viel rum, und ich glaube, Nardin könnte tatsächlich, und vielleicht ist das mein kleiner Hot Take, das Puzzlesteinchen sein, das Paul Nebel letzte Saison gewesen ist.
Und wenn wir einen Gegner haben, der so sehr auf seine römische Vergangenheit pocht, dann sage ich ganz einfach, aus Mainz ist ein kleines gallisches Dorf erwachsen. Vielleicht muss einfach ein Obelix in Form von Dominik Kur mal nach Augsburg fahren. Vielleicht brauchen wir einen Asterix, der sich durchwühlt in der römischen Offensive. Von
und mit Defensive. Paul Nebel haben wir ja quasi schon ein Idefix.
Das wäre jetzt mein Asterix gewesen. Aber
und das Schöne ist, bei Asterix-Heften, es gibt keine Beilagen, die irgendwelche kleinen Kinder klauen können mit 6 oder 7.
Asterix-Heft demnächst mit Pyrotechnik. Asterix zu Gast bei den Mainzern. Das finde ich eine tolle Folge. Das würde ich mir sofort kaufen.
Naja, du müsstest eigentlich sagen, die Römer sind zu Gast bei den Mainzern, ne? Also Asterix und Moguntia. Oder nein, das wäre Harry Potter. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich will das einfach. Ich will, dass wir den Augsburgern und Sandro Wagner richtig einen einschenken und ich nächste Woche so ein richtig schönes Meme basteln kann. Da freue ich mich einfach drauf. Das ist wirklich mein Highlight nach so einem Spiel, wenn wir es dann mal gewonnen haben. Sonst ist es eher so eine traurige Angelegenheit. Aber so richtig kreativ zu überlegen, wie verpacke ich das jetzt in ein Bild. Das macht einfach Spaß.
Und wenn man dann am besten noch alle Spiele guckt, sowohl das Spiel in Andernach als auch die Spiele in Sinsheim und dann am besten auch noch das in Augsburg, dann hat man ein vollumfängliches Mainz 05 Wochenende. Und vielleicht kann man das ganze Jahr mal in einem Karussell auf Instagram einfach mal so ein bisschen anteasern. Das tut allen, glaube ich, ganz gut. Ist auch so eine interne Wertschätzungskiste. Und damit verabschiede ich mich jetzt von diesem ASMR-Podcast. Hier klingt das schön, reibe ich am Bart. Und damit sage ich tschüss, Florian.
Tschüss und an alle, die in der Nacht zum Sonntag um 2 Uhr am Bahnhof eine Bratwurst essen. Wir sehen uns.
Arrivederci. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.